Ja, meine Lieben, dann werden wir heute weiter tun mit dem hebräischen Alphabet. Wir haben ja schon einiges kennengelernt. Wiederholen wir es vielleicht einmal schnell. Es fängt also an mit dem Aleph. Das Aleph, das so ähnlich wie ein X ausschaut, aber der Unterschied ist, dass dieser Querbalken da unterbrochen ist. Aleph steht für das Atmen, für den atmenden Menschen, für das Luftelement auch. Wir haben gesagt, das ist eine der drei Mütter, der sogenannten Mütter, und steht für die vergangenen planetarischen Entwicklungszyklen, nämlich das Aleph konkret für die alte Sonnenwelt. Alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, also für die Sonnenwelt, mit der fängt es an. Aber es hat hier die konkrete Bedeutung auch der atmende Mensch.
Ja, das ist der Ansatz.
Das ist der Ansatz. Ja, von dem geht's los, weil eigentlich in dem Alphabet überhaupt der ganze Mensch drinnen liegt. Er schafft sich dann eine Hülle in dem Bet, mit dem Bu, Bu ist immer die Hüllenbildung, und sei es zunächst einmal nur der Astralleib oder was, also eine Hüllenbildung. Mit Punkt oder ohne Punkt geschrieben, also es, das ist ein sogenannter doppelter Konsonant, der hart oder weich gesprochen werden kann. Also als Bu oder als W, dann ist es offener. Das ist das berühmte Tagesche, den wir schon öfters besprochen haben. Und dieses Bu in der kosmischen Dimension entspricht das der Saturnsphäre. Also der äußersten Hülle eigentlich unseres Planetensystems. Das passt sehr gut dazu. Das ist so der primäre Bereich, in dem sich dann auch das Schöpfungsgeschehen abspielt. Also das ist sozusagen der erste Bereich, könnte man sagen, den die Elohim aus sich heraussetzen und aber außerhalb bleiben, zunächst. Gimel, das Kamel da, das stilisierte irgendwie, Gimel heißt eigentlich Kamel, das entspricht der Jupitersphäre, ist auch ein doppelter, obwohl es heute nicht mehr unterschieden wird in der Aussprache. Also es ist früher immer Gr und Gr. Also gab's zwei Ausspruchsweisen, also eine härtere, eine kehligere und eine weichere. Das heißt, es kann mit Tagisch, noch selbst heute noch mit Tagisch oder ohne Tagisch geschrieben werden, aber gesprochen wird es heute gleich. Früher wurde es unterschieden. Daher zählt es auch zu den Doppelten, und die Doppelten entsprechen immer den Planetensphären. Es gibt sieben doppelte Konsonanten. In dem Fall der Jupitersphäre. Also die nächste einfach. Das geht jetzt dann wirklich systematisch, immer wenn ein doppelter Konsonant ist, entspricht er der Planetensphäre, und es fängt dann mit dem Saturn an, geht Jupiter, und das nächste, das Dalet, Dalet, das D, also dieser Winkel, kann auch doppelt sein, kann entweder behaucht oder unbehaucht gesprochen werden. D oder D.
Ist ja wie im Deutschen eigentlich.
Wie im Deutschen, ja.
Mit Ausnahme des G. Das ist im Deutschen vielleicht nicht so.
Ja, richtig. Das entspricht der Mars-Sphäre. Dieses Hindeuten, da ist ein bisschen das Pfeilchen drin, also es hat schon ein bisschen was damit zu tun. Ich muss aber dazu sagen, es gibt manchmal, selten, aber manchmal auch andere Zuordnungen der Planetensphäre, das ist interessant. Und zwar eher die neueren. Und ich sage einmal, dass die, es hat was für sich, man kann immer die Zuordnungen auch ändern, wenn man es unter einem anderen Aspekt betrachtet. Also, das heißt, man darf sowas sowieso nie als ganz starres Schema nehmen und sagen, also Bet ist Saturn aus Ende. Bet ist von den meisten Perspektiven aus betrachtet, entspricht der Saturnsphäre, aber man kann es auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und dann
muss
man
wissen, welcher andere
Blickwinkel. Richtig, ganz genau.
Sonst kann man es willkürlich aus jedem verfälschen.
Ja, sonst kann man natürlich irgendwas hinsetzen, dann ist er Blödsinn. Aber das muss man sich dann wirklich genau anschauen, ob das wirklich einen Hintergrund hat oder ob es einfach.
Aber meistens haben die Alten eine versteckte Weisheit.
Ja.
Versteckte.
Ja, richtig. Also ich sage einmal, das ist die klassische Form, und die spiegelt wirklich die Entwicklung so ein irgendwo wieder. So, mit dem He, das unser H ist, das oft auch vokalisiert wird, zum E namentlich vokalisiert wird. Das ist jetzt kein Doppelter, da gibt es nur eine Möglichkeit. Und die Einfachen entsprechen den 12 Tierkreiszeichen. Es gibt nämlich 12 Einfache. Die entsprechen den Tierkreiszeichen wieder systematisch beginnend von oben. Also wenn man es von oben, das heißt, wenn man es den Menschen zuordnet mit der Stirne oben in Wahrheit, also mit dem wieder beginnend. Interessante Sache, habe jetzt gerade wieder Physikunterricht in der Schule und da ist die Frau Freitzmann und ich weiß nicht, ja, oh ja, ich habe wie den Lehrern ein bisschen die Ausstellung erklärt habe und ein bisschen was zu den Bildern gesagt habe, bin ich eben auf die Elohim gekommen, weil das ja auch so ein Bild, die begeisterte Form dort vorkommen und dann gesagt, Elohim eigentlich Mehrzahl und so weiter, war sogar der Religionslehrer da.
Ja, das ist aber lustig.
Ja.
Ja,
ja, ja, ja.
Er schaut aus wie ein Muslim, gell?
Ja, ja, witzig.
Das ist ein Supporter, weil es ein katholischer.
Witzig.
Aber jetzt geht er so
hoch. Macht nicht. Also auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, da gibt es ja heute, so im Gang haben wir das gesagt, ja, da gibt es ja auch das Wort Jahwe. Und das hat ja auch so eine bestimmte Bedeutung und Jahwe, das J, He, Waf, He, Jahwe ist J, He, Waf und noch einmal He, also dieses Tetragrammaton, wenn wir das vier Buchstaben sind. Also man kann es jetzt aufschreiben, J, dann ist das He, das Waf, und noch einmal das.
Haben wir letztens auf der Tafel gehabt.
Haben wir letztes Mal auf der Tafel gehabt, ist ein bisschen schlampert geschrieben, aber Jahwe. Und da sagt sie, ja, eigentlich ist das ein Bild, ich weiß nicht, wo sie das her hat, aber offensichtlich erkennst du auch irgendwas davon. Ja, eigentlich ist das der Mensch. Da ist ja was Richtiges dahinter, weil wir haben gesagt, Jahwe ist sozusagen der Entwicklungspunkt, wo die Elohim hinkommen. Mit dem Moment, wo sie den Menschen geschaffen haben, als ihr gemeinsames Bild. Und das gemeinsame Bild ist eben der Mensch. Und sie sagt dann, ja, das ist der Kopf, das sind die Arme, das ist, also die beiden He eigentlich sind die Arme, die Symmetrie, und das ist die Wirbelsäule, das Waffe ist die Wirbelsäule. Es hat schon was für sich, also es ist interessant.
Doch eigentlich sehe ich es.
Das ist letzte Zeit.
Ja.
Wirbelsäule?
Das nein, also das beide E haben sozusagen steht für die Arme
jetzt so,
irgendwo offensichtlich dann.
Ja.
Es steht für die Symmetrie
auch. Für die Symmetrie auch, ja,
für
die
Symmetrie. Da fehlen dann die Beine, wenn man nach diesem System
geht. Ja.
Also ein System muss meiner Ansicht nach in sich
für sein. Vielleicht könnte man vielleicht auch sagen, es ist eine
Beine.
Ich meine, ich will jetzt gar nicht so viel hineininterpretieren und da heraus, aber es ist.
Es ist gut, wenn jemand was einfällt.
Es ist gut, wenn jemand was einfällt. Nein, es ist richtig. Und das J, haben wir ja auch gesagt, das steht auch immer fürs Ich eigentlich. Für das, in dem Fall fürs große, schöpferische, göttliche Ich, aber auch natürlich fürs kleine menschliche Ich. Und insofern also das Ich-Bewusstsein eher zunächst einmal da oben aufleuchtet, hat es auch was mit dem Kopfprinzip natürlich auch zu tun. Man kann es auch ganz anders betrachten, indem man sagt, das ist eigentlich geistig gelebt im Willen, dann wird es gerade mehr in die Willensorgane hineinversetzen, in seiner Realität. Aber das Ich-Bewusstsein leuchtet im Kopfbereich zunächst einmal auf. Also ja,
der Endpunkt. Der Unterschied ist nur, dass im Willen unbewusst ist und im Ich
genau,
bewusst.
Genau.
Genau. Aber man kann auch sagen, also passt auch vom System her. Oben, also das Ich im Kopfbereich, unten in den Beinen,
ja. Ja, natürlich.
Das ist der Periphery. Und oben ist der Punkt
sozusagen. Ja. Ohne weiteres. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dinge anzuschauen. Das ist überhaupt das Wichtige, dass man da sehr, sehr flexibel ist. Nur man darf nicht in Willkürlichkeit wiederkommen. Ja. Das ist, nicht nur weil es ist in Wolken, da kann man auch alles drinnen sehen. Ja. Das ist, also es darf die Fantasie nicht wieder durchgehen mit einem.
Ja, aber wenn es in sich schlüssig ist.
Wenn es in sich schlüssig ist, dann kann man es als Bild gebrauchen. Ja. Das ist nämlich der Punkt. Mhm. Also es ist eben einfach eine Symbolsprache und man muss, in dem Moment, wo es mir gelingt, einen bestimmten geistigen Zusammenhang auszudrücken, damit dann passt das Bild. Mhm. Also es gibt nicht das darf nicht sein, das Bild. Wenn es mir gelingt, einen bestimmten wirklichen geistigen Zusammenhang auszudrücken, zu symbolisch zu beschreiben mit dem Bild, dann passt es. Also das heißt, man kann auch neue Bilder im Grunde erfinden. Es ist erfinden, also finden, sagen wir finden. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Man muss halt dann nur wissen, was eigentlich dahinter steht. Man darf nicht beim Symbol stehen bleiben, sondern es soll ja nur ein Wegweiser sein, genau, wieder zu dem Erleben hinzufinden.
Man darf die Bilder dann nicht mit dem
Echt. Ja, es gibt so einen schönen Ausspruch im Buddhismus. Das heißt, man soll den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond verwechseln. Ich finde das sehr schön. Also es ist, und wir brauchen aber diese Fingerzeige, weil das Interessante bei geistigen Erlebnissen ist ja, man kann sie im Grunde nicht erinnern. Also man hat es, und wenn ich im Moment dieses geistige Erleben habe, dann stehe ich drinnen, dann kann ich es in dem Moment beschreiben und dann ist es weg, dann ist es aus dem Gedächtnis weg. Was ich mir eigentlich merken kann, ist nur, wie bin ich dorthin gekommen, dass es auftaucht. Und ich kann natürlich dann versuchen, manches während des Erlebens in die Alltagssprache, in die sinnliche Vorstellung zu übersetzen, das kann ich mir, die Übersetzung kann ich mir dann merken, sozusagen. Und das ist durchaus nicht unwichtig, weil genau das macht ja Steiner auch oft, dass er das jetzt in ein Bild, eben in ein sinnliches Bild übersetzt, versucht zu übersetzen, anders kann man es ja zunächst einmal gar nicht kommunizieren. Und das kann man sich natürlich bis zu einem gewissen Grad erinnern, nur es kann natürlich das eigentliche Erleben nicht ersetzen. Das ist schon klar. Also es kann eine Krücke sein, ein Hilfsmittel, um dorthin zu kommen oder zumindest ein Zipfel von dem Erleben zu erhaschen.
Ja, die ganze Sprache ist eigentlich nur wieder ein Weg zum Wesentlichen.
Richtig, ja. Also das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr flexibles Instrument. Darum ist es auch so, wenn man jetzt vorwärts, wir haben ja viele Worte schon gedeutet, sozusagen, oder was neues Bild heraus, irgendwie Elohim und was Gott, was oder Jahwe, wie man jetzt von einem Aspekt gesprochen haben, dann kann das, ja wieso ist das so, kann man das nicht ganz, ja, kann man, aber wenn ich so schildere, dann will ich auf ein ganz bestimmtes Erleben hinweisen, und wenn man das als Hilfsmittel dazu dienen kann, dann passt es, dann stimmt es. Und man kann von 100 anderen Aspekten auch herankommen und das anders beschreiben, dann passt es auch. Also es ist keine Zauberei und es ist kein Dogma, dass man sagt, so, Jahwe bedeutet das Wort ist das Bild aus, fertig. Dann ist es unbrauchbar. Darum sind die ganzen Tabellen einmal vielleicht ein Hilfsmittel, um eine Ahnung zu kriegen, aber man soll nicht kleben daran. Mhm. Und sagen, so, das jetzt habe ich das studiert, ich lerne es auswendig, jetzt weiß ich alles. Da weiß ich gar nichts. Weil das Entscheidende ist, wie komme ich von dem Bild hin zu einer Ahnung des Erlebnisses wenigstens. Und das ist eine Krücke dazu, nichts anderes.
Das machen wir aber eh schon seit Jahren.
Das ist bei uns Realität. Das versuchen wir uns auf jeden Fall heranzutasten irgendwo. Aber man muss es eigentlich heutzutage wirklich immer wieder wiederholen, weil es ist gerade in unserer Zeit so absolut nicht selbstverständlich. Und das bietet wahrscheinlich auch für viele, die das nicht gewohnt sind, einmal eine erste Hürde oder Schwierigkeit. Weil man sagt, so, jetzt hat er das erklärt, jetzt 3 Wochen später nimmt das für was ganz was anderes, was ist das jetzt? Na, wahrscheinlich hat er es nicht gemerkt, also es ist einfach eine lange Frage.
Oder jetzt habe ich es verstanden und dann...
Jetzt ist es weg.
Eigentlich habe ich nichts verstanden.
Ja, richtig, natürlich.
Und dabei ist eigentlich unser Leben gegangen. Ja,
absolut. Und das heißt, da muss man aber immer wieder drüber. Das Interessante ist ja noch dazu bei geistigen Erlebnissen, dass es immer schwieriger wird, zu demselben Erlebnis wieder hinzukommen. Normal ist, wenn ich was übe, fällt es mir immer leichter. Bei den geistigen Erlebnissen ist es eigentlich unter Umständen am Anfang, wenn man Glück hat, kommt aber irgendwas ahnt man und es ist da und man freut sich und dann sucht man es wieder, dann kommt es noch einmal irgendwie Und dann geht's nicht mehr.
Dann kann sie mal wach.
Und dann kannst du nicht mehr wach haben, den fixst du auf
den Rechner.
Das war der Dom.
Ja,
ich krieg's nicht. Das ist, also wenn das wegrennt von mir.
Ja.
Und das, genauso ist es aber auch.
Es ist auch in der Nähe, aber nicht mehr das.
Ja.
Nicht. Man muss zu dem ganzen geistigen Sachen wirklich auch eine Liebe haben, das muss man auch so sagen.
Natürlich.
Wenn die Liebe nicht da ist, das ist eine Liebessache, dann hat es keinen Sinn.
Nein, sonst hat es keinen Sinn. Dann kann man es an niemanden aufzwingen.
Das muss jemand die Leidenschaft haben, dass er sich überhaupt stundenlang da
hat. Ja, das sagt, bitte, was grüßt du jetzt stundenlang, wenn du mal umstarren und was soll das? Das ist mir zu langweilig.
Das Erleben selber ist eine Gnade.
Ja, sicher.
Wir können es nicht bestimmen.
Absolut, so ist es. Also, da muss man immer die Geduld aufbringen, das erwarten zu können dann.
Und man darf nichts rausreißen wollen.
Aus der
Geisterkenntnis. Das ist oft der Fall auf in unserem Bereich jetzt auch mit den Schauspielern, da gibt es ein paar so Typen, da habe ich
jetzt
schon mal gesagt, die wollen was auch nicht bei den, in ihrem anderen Zweig,
Die wollen
was rausreißen, nicht zu wollen, sondern immer schnell zugreifen auf die Art, ich will nicht lang lesen und studieren.
Ja, ich will was haben da.
Dass man zu dem dann auf dem Weg nicht kommt.
Ja. Das ist und es kommt dann gar nicht zum eigentlichen Erlebnis, dann bleibt es ein bisschen mehr im Intellekt stecken und das ist, aber es ist schwierig, also es ist nicht unverständlich, dass das passiert. Und man braucht oft wirklich viel Geduld, weil ich denke, jetzt beschäftigt man es wirklich schon jahrelang und man kommt auf viele Dinge erst da auch, denkt sich, wie hast du früher über das reden können eigentlich? Wie hast du das gewagt? Das war ja alles nichts und das werde ich meine 10 Jahre wieder genauso denken.
Und trotzdem hat es gepasst.
Ich meine, das ist der Weg, auf dem es weitergeht. Also es ist wirklich ein lebendiger Prozess und da kannst du keine Stufe überspringen, da muss man durch. Und es passt immer an der Stelle, wo es ist. Da ist es richtig. Ja, was haben wir denn noch? Wir sind noch nicht ganz durch. Beim He war man, also das Waff, das gehört auch dazu, das Waff wird sehr oft als Vokalzeichen auch verwendet für das U und für das O. Entweder mit einem Punkt oben oder mit einem Punkt drinnen. Wenn der Punkt oben ist, ist das O, wenn er drinnen ist, ist das U. Also das ist häufig anstelle eines Vokals verwendet. Das hat man schon relativ frühzeitig. Das ist dann kein Dagesch, bitte. Also wenn beim Waff ein Punkt da drinnen ist, dann wird es als U gesprochen und das ist aber kartagisch. Es sagt nicht, dass das Waff deswegen ein doppelter Konsonant ist, der hart und weich gesprochen werden kann. Sondern es zeigt an, es wird vokalisiert zum U oder zum O. Also das ist oft da drinnen im Text. Major und da ist sicher irgendwo das Waff als O zum Beispiel drinnen. So, dann kommt das Schwert. Sain, eher als S gesprochen heute, da unten, Sain, wieder ein einfacher Konsonant, es hat nicht zwei Aussprachemöglichkeiten.
Entschuldige,
ja,
ich habe da gerade nach dem O gesucht, da habe ich schon eines beim O.
Ja, genau.
Aber da gehört dann ein Punkt.
Da gehört ein Punkt, das ist die nicht punktierte Schreibweise.
So,
das ist sozusagen die ursprüngliche, weil ursprünglich gab es die Punktierung überhaupt, da hat man es gewusst. Und es ist erst nach und nach dann diese
Jesod,
ja.
Wo ist das? Wo kann das?
So.
Ja.
Beim J. Da ist auch das Wort.
Ja.
Genau. J.
Ja, ja.
Samech.
Ja.
Jes.
Ja.
Das Wort wird sowohl Jesod.
Und das da ist kein Punkt drinnen, ja.
Es ist kein Punkt drinnen, nein. So, weil das ist hier die alte Schreibweise ohne Punktierung.
Ja, ja.
Ich glaube, so also, das ist schon. Das ist die alte
Scheibe. Das ist die alte Scheibe, ja. Nein, wenn nirgendwo Punkt dann drüber oder darunter ist, ist das verdächtig, dann ist es schon mit Sicherheit die alte Scheibe. Das sind die ganzen Punkte dann weg. Früher hat man das einfach, als das halt noch eine ganz lebendige Sprache war, im Gefühl gehabt. Und
da sind überhaupt keine Punkte.
Da sind überhaupt keine, nein. Also das merkt man gleich, wenn wo überhaupt keine Punkte sind bei ein paar Worten, dann ist das sicher die alte Schreibweise.
Ist ja besser, wenn man mal die alte auch hat.
Ja, ja. Ich meine, es ist halt für uns, wenn man das Wort nicht kennt, kommt man überhaupt nicht auf die Vokalisierung. Also da müsste man das wirklich fließend sprechen können, das alte Bayerisch, dann wäre es sicher kein Problem. Und wenn man es dann auch im Zusammenhang sofort merkt, was das sein soll, weil oft ist ein Wort ähnlich geschrieben wird, aber anders vokalisiert, bedeutet auch was anderes, weil es in einem anderen Zusammenhang steht. Also das Sain mit als S gesprochen, aber meistens mit dem Z umschrieben, also lustigerweise. Aber es ist eigentlich ein sehr stimmhaftes S. Sain. Sain. Sain entspricht den Zwillingen. Dann kommt das Chet, das also sehr ähnlich ist dem He, nur geschlossen, hat also wirklich mehr die Hülle, das ist so der freiströmende Atem, das ist mehr so der Atem wirklich im Brustkorb eingeschlossen und das entspricht genau dem Krebs. Der Krebs hat was zu tun mit dem Brustkorb auch. Chet. Ist auch wieder ein einfacher, also der Herr Tierkreiszeichen. Tet, die Büroklammer. Löwe, auch ein einfaches.
Und das Tet und das D oben, das Dale, das wären ja eigentlich zwei Harten und Weichen. Ne?
Ja, also das heißt, bei diesen Doppelten heißt es eigentlich im Grunde nicht hart und weich, sondern es heißt behaucht oder nicht behaucht. Also das heißt du oder du. Es ist also nicht hartes und weiches T, sondern behaucht. Sondern behaucht oder nicht behaucht. Da ist es bu oder bu. Das ist, wenn man das bu sehr behaucht spricht, dann geht es eigentlich in das bu über. Dann ist mehr der Hauch. Und da, wie gesagt, wird es halt nicht mehr differenziert beim E-Mail. Gu oder gu. Gu. Mehr Hauch drauf.
Aber jetzt eine blöde Frage, und das Tet gibt es auch mit einem weichen T. Ja, das ist Dalet dann.
Dalet, ja, Dalet ist das weiche T. Ja, 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 Dalet ist das weiche T. Ja. Und Tet ist eines der beiden harten T. Mhm. Es gibt nämlich ein zweites, das Tau oder Tau, das wir schon erwähnt haben, das ist das letzte Buchstabe. Das Tau oder Tau auch, das ist das Prinzip. Das ist dieses T, was heißt wirklich Einschlag des Geistes in die äußere Welt. Das ist jetzt wirklich das geistige Hirn, der führt bis ins jeweils dichteste materielle körperliche hinein. Taf. Taf, ja. Taf oder Tau.
Ja, Taf oder Tau.
Genau.
Und das ist der 22.
Das ist der 22. Buchstabe, ganz genau. Das ist der letzte. Und der vorletzte ist das Shin, dieses Feuer des Geistes. Wo ich wirklich lang gerätselt habe, wie das zusammenhängt mit der Aussage Steiners, wo er sagt, das S ist eigentlich der Schiss der Geist in die Materie und dann sagt er noch, S ist der eigentlich arimanische Laut. So, und die Hebräer sagen, das S, das Shin oder Sin steht fürs Feuer erstens einmal und es steht fürs Feuer des Geistes sogar, also ist das eigentlich geistige Element. So, wie haltet das jetzt zusammen? Ja, es stimmt beides, weil es trägt eigentlich dieses schöpferische Feuer hinein bis in die Gestaltung des Materiellen. Das heißt, das ist dort wirklich der Punkt, wo das Geistige schöpferisch im Äußeren tätig wird, formend, gestaltend wird. Das heißt, der Geist schießt in die Materie, gestaltet wirklich bis ins Festeste hinein unter Umständen und gerade das ist aber die höchste Geistigkeit, weil um das Feste zu durchformen, ist die höchste Geistigkeit notwendig. Also da schießt wirklich der Schöpfungsblitz bis hinunter. Und wird natürlich unten dann erfasst oder ergriffen von den arimanischen
Mächten.
Also von, ja, genau. Also da sieht man, wie das so eng dann beisammen liegt, beziehungsweise wie beides notwendig ist und zusammengehört. Also man könnte es auch dann sagen, dieser Laut oder dieses Erleben, das damit entsteht dadurch, dass das Geistige sich jetzt wirklich hineinzwängt in diese arimanischen Kräfte und dort bis dort hinein sich hineindrängt. Und was entsteht, ist eigentlich aus dieser Gesamtwirkung erst heraus verständlich. Das heißt, ohne diese arimanischen Kräfte gäbe es natürlich gar das da alles nicht. Ja. Das gehört dazu, das ist der Widerlage. Der Geist schießt in die Materie oder schießt ins Arimanische hinein. Wenn er nicht dort hineinschießt, dann wird er nicht bis ins äußere Festeste hineinschöpferisch.
Es gibt auch keinen Grund dazu,
dass ja. er schießt.
Ja. Ja. Nichts ergeben.
Richtig,
Diese befruchten ist.
Die empfänglich dafür ist. Absolut. Absolut richtig.
Das auch haben will, ne?
Es aufnehmen will.
Ja. Ja, vernichtet eigentlich.
Ja, sie schlucken.
Sie schlucken, richtig, Und da entsteht dann eben bis zu einem gewissen Grad das Problem, dass er schluckt und vielleicht auch einen Teil hereinlassen will und einen Teil, eben, was brauchbar ist, und das schluckt und versucht abzutöten oder seiner eigenen Eigenart anzugleichen und den Rest nicht aufzunehmen. Also das heißt, sich nicht ganz durchdringen lassen will, in Wahrheit. Sondern nur teilweise und nur Einzelnes sozusagen herausnehmen
sonst will. Würde es das Arimanische auflösen, ja?
Genau, sonst würde es das Arimanische auflösen, aber dann gäbe es wieder das.
Eine Fortsetzung.
Genau. Also das ist sozusagen eine innere Notwendigkeit, dass das da ist auch. Und daher ist es nicht nur das Böse, sondern es ist was Notwendiges. Böse ist es immer nur, wenn es an der falschen Stelle wirkt. Oder zur falschen Zeit. Wie auch immer. Also das ist das Tet, die Beobachtung. Dann kommt das Jod. Für die Kabbalisten eben der Ursprung überhaupt aller Zeichen. Jedenfalls insofern, als es sozusagen das Kleinste ist und damit der Quellort ist. Also da ist, man könnte sagen, da kommt das Geistige herein. Von ganz oben, dort wo es aus dem nicht mehr Fassbaren, aus dem im Grunde, aus dem Ein Sof oder wie man es nennen wollen, aus dem Nichts herauskommt, dieses, wo wir oft sagen, das Ich ist die Tür, dorthin oder das Lückerl dorthin, das ist das Lückerl, das ist eigentlich in den eigentlich schöpferischen Bereich wird. Also das ist das Eintrittstor und dann mit dem Shin und mit dem Tav wird es ganz heruntergeführt, bis in die Tätigkeit hinein. Und das ist Jungfrau. Man spricht den Zeiten Jungfrau. Also ist dieses Element hier, hat eben aber auch was zu tun mit dem Empfänglichsein für das Geistige, sich befruchten lassen wollen vom Geistigen, aber eben trotzdem noch nicht ganz bis ins Äußere, es ist noch nicht geboren wirklich. Also es ist der Moment der Empfängnis oder vor der Empfängnis oder dort, das ist ja immer interessant, dass die Jungfrau mit dem Bauch oder die Jungfrau mit dem Kind, also die jungfräuliche Zeugung aus dem Geistigen heraus. Nicht aus dem Äußeren heraus. So, damit sind wir stehen geblieben. Die Buchstaben werden auch verwendet als Zahlzeichen. Auch das haben wir besprochen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis zum J. Wobei, da gerade beim J das 10 ist auch wieder nicht zufällig. Ich habe euch erzählt, 10 wird gelesen eigentlich 1 aus dem Ei. Das heißt, da ist ein abgeschlossener Entwicklungszyklus und aus dem entsteht mit der 1 etwas Neues. Das heißt, J steht für eine Schöpferkraft, die hat schon eine Entwicklung hinter sich, bringt aber jetzt was Neues herein. In dem Fall ist es nur 1, wenn ich zum Beispiel 1000 schreiben würde, dann hätte ich alle 3 Entwicklungszyklen. Da ist es jetzt einmal global. Also da ist vorher bereits etwas gewesen und jetzt kommt durch das Ich aber zu dem, was es da mitbringt und mitnimmt, etwas Neues hinein. Das ist das 1 sozusagen.
Ja, Ewigkeiten, wirkt 1, ne?
Genau. So, und damit kommen wir jetzt zu den nächsten Buchstaben. Das nächste ist das Kaff.
Kaff gibt es öfters, genau.
Schon. Das Kaff ist in etwa so. Und das Kaff kann doppelt gesprochen werden. Das kann wieder behauchter oder weniger behaucht. Das heißt, es kann als K oder als K gesprochen werden. Das heißt, es hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Chet. Aber das Chet ist immer ein K. Das wird nicht Chet, sondern das ist immer Chet. Das ist immer das Kaff. Kaff? Wahrscheinlich mit F, das wird es meistens mit F. Manchmal wird es auch mit PH geschrieben. Die Umschrift ist variabel. Das Kaff. Und also mit dem Dagesch wird es als K gesprochen, ansonsten als CH.
Also bei dem K wundert man scheinbar, dass es so rund ist.
Es ist ziemlich rund,
das
ja.
Weil das K ist in jeder Sprache.
Also, ihr habt es da, ja, das ist ganz interessant. Es ist da ein bisschen. Bissl mit jetzt sagen mehr mit seiner Serifenschrift, das ist es ein bisschen eckiger, aber sonst wirklich sehr rund.
Ja,
das ist ganz interessant. Ist
ja.
Kaff, ja, ich meine, vielleicht weil es nahe der Kopfform versteht.
Ja, genau,
das könnte sein. Also es ist interessanterweise, wenn man sich nämlich jetzt die Ableitung anschaut, ist es tatsächlich im Phönizischen. Ist es ganz deutlich, das K, weil da ist genau so, ja, okay. Was der umgekehrte H, ja. Die Kante. Und steht für die Hand, ist eines der Worte, die für die Hand steht, für die offene Hand. Und zwar, das habe ich jetzt nicht irgendwo gefunden, aber ganz sicher, weil wenn ich das erkläre, das K in der Sprache steigen, mache ich mal K, K. Es ist diese Bewegung eigentlich irgendwo. K. Diese kantige Bewegung drinnen. Das passt eigentlich. Aber es ist dann im Hebräischen runter geworden. Weißt du, Kuckuck, warum? Vielleicht weißt du auch, als genommen werden kann, ich weiß es nicht. Und es ist ein ganz interessanter Laut, also es ist ein doppelter, eben wieder durch den Tagesch, also hart und weich. Das heißt, welcher Planet, welches Planetenzeichen müsste da jetzt her? Kreuzworträtselpreisfrage. Wir hatten bereits Saturn, Jupiter, Mars. Was kommt als nächstes in der Reihenfolge? Die Sonne. Die Sonne. Also, wenn man so durchgeht, also im geozentrischen System. Die Sonne. Wir müssen immer rechnen, also bei dieser Betrachtungsweise vom geozentrischen System und da wirklich auch dann in der Folge berücksichtigen die sogenannte okkulte Reihenfolge der Planeten, wo die Reihenfolge von Venus und Merkur vertauscht ist. Weil das nächste, was dann käme die Venus, dann käme der Merkur und dann der Mond irgendwann. Wenn man wieder so ein Doppelter auftaucht. Aber Kaff steht in der Regel für die Sonne.
Da sieht man schon eine
Da ist jetzt interessant, ja. Also, dass ein bisschen übereinstimmen. Ob das Zufall ist oder nicht, wage ich jetzt nicht zu behaupten. Ich habe das nämlich vorhin schon gedacht, dass das so irgendwie so eine halbe Sonne, aber ich weiß nicht, ob es damit wirklich irgendeinen Zusammenhang hat. Also, um ehrlich zu sein, das kann ich teilweise noch nicht so ganz nachvollziehen, wie diese Formen zustande. Bei manchen ja, aber bei manchen ist es auch noch ein Rätsel. Aber vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Gut. Ja, dann hat das Kaff hat jetzt noch eine Spezialität. Wenn es am Ende des Wortes geschrieben wird, dann wird es anders geschrieben. Es gibt ein sogenanntes Endkaff, das dann immer als Endkaff, das ist also das Kaff am Ende der Welt. Das ist das endgültige Kaff. Genau. Das wird dann geschrieben, fast wie das Dalet, lustigerweise, nur der Unterstrich geht dann hinunter.
Wie Dalet nur nicht?
Bitte?
Wie ein Galgen ein bisschen
zu. Ja, wie ein Galgen so ein bisschen, richtig, ja. Also, da ist es wieder in der Serifenschreibweise. Also da muss man dann verteufelt aufpassen, dass das nicht verwechselt. Also es ist kenntlich dadurch, dass es diese Unterlänge hat. Also da, an sich haben wir ja gesagt, das ist eine sogenannte Quadratschrift, aber hier und da gibt es einmal etwas, was darunter oder hier und da einmal auch drüber geht. Aber selten halt, das ist das Endkaff. Manchmal auch mit zwei Punkten geschrieben. Findet man auch öfter. Müsste man schauen, ob man das da irgendwo finden im Text. Nein, Koschek müsste es sein. Da ist es aber ohne der doppelten Punktmarkierung, gleich am ersten Tag. Der Angabe, dass es meistens als gesprochen wird, müsste man eigentlich Bekosche sprechen.
Bekosche,
genau. Man muss aber dazu sagen, dass diese Aussprachen variieren wirklich ziemlich stark. Das ist ziemlich stark, also die Unterschiede.
Ja, das ist ja falsch.
Ja,
wir haben ja auch versucht, verschiedene Stämme durch.
Absolut.
Form der Arabat zum Beispiel. Der Araber, der schaut aus, als würde er auf die Wissenheit sein Kutea. Da gibt es ja verschiedene.
Absolut.
Die da was reingebracht haben.
Absolut.
In ihrer Schrift und so.
Absolut. Gut, also das ist das Kaff, die Sonne. Die Sonne ist ein Kaff, ne? Toll. So, jetzt wird es beweglich, lebendig, Lamet. Das Lamet,
ja,
das Lamet ist, ja, eigentlich so. So, und dann, also so ein Strich und da, das darüber geht.
Bei Elohim kommt es.
Bei Elohim, genau, bei Elohim haben wir es.
Und der Malchut also, auch?
Bitte?
Der Malchut auch?
Malchut auch, ja.
Wie eine Schlange ist
es. Wie eine Schlange schaut es ein bisschen aus, ja. Also es hat was sehr, sehr Bewegliches.
Der Malchut ist eine Schlange.
Im Phönizischen ist es einfach ein Winkel in Wahrheit. Also da ist es so, und aber spitzer, interessanterweise. Lamet. Ist wieder ein einfaches, hat also gibt es nichts mit Tagisch und so, nichts behaucht oder unbehaucht. Das heißt, es ist wieder ein Tierkreiszeichen. Was haben wir denn als nächstes? Jungfrau Waage. Waage ist das nächste. Das entspricht dieser Beweglichkeit ganz gut, auch wenn die Waage eine relativ mechanische Beweglichkeit ist. Lamet. Ja, wir können uns jetzt noch uns heraussuchen auf der Tafel mit, wo habe ich denn die jetzt hingegeben?
Und die haben auch wieder einen Zahlenwert, oder nicht?
So, die haben auch einen Zahlenwert. So, jetzt ist die Frage, was für einen? Es geht jetzt nicht einfach mit 11 weiter, sondern es geht jetzt mit 20 weiter. 20, 30 und das nächste wäre dann 40. Zu dem kommen wir gleich. Es ist interessant, ja. Und manchmal wird das Endkaff wird gelegentlich auch als Zahlenzeichen verwendet. Und jetzt habe ich mir aber nicht aufgeschrieben, wofür. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich glaube für 600. Nein, Blödsinn. Stimmt nicht.
stimmt nicht. Bei 600 ist dann das Mem. Na, muss ich nachschauen.
Will ich nicht. Müsste theoretisch dann 500 sein, aber bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher, lassen wir es offen. So, das nächste ist das Mem. Das kennen wir schon, das Mem. Also wir haben zumindest schon oft gesprochen darüber. Das ist eine sehr komische Form.
So, Kugelhupf.
Wäre so ein Kugelhupf mit einem Hackerl drauf. Aber wir haben es oft drinnen. Hashamayim muss es drinnen sein, gleich am ersten Tag. Hashamayim, genau, das ist Elohim, ja, Elohim, da ist auch wieder interessant, wenn Sie anschaut, das ist ein bisschen anders, es ist nämlich geschlossen.
Aha.
Da ist es geschlossen, das ist nämlich das sogenannte End-Mem. Auch da gibt es ein End-Mem. Und dieses End-Mem, also Mem, das End-Mem ist geschlossen. Das hat eine geschlossene Form.
Ist auch eine der Mütter.
Ist auch eine der Mütter, ja.
Mem, Shin und Aleph, ne?
Genau, Mem, Shin und Aleph. Also das ist geschlossen dann, das End-Mem. Das ist geschlossen.
Ist das kleiner oder hast du es nur kleiner
gezeigt? Ich habe es nur kleiner gezeigt, es ist nicht kleiner, nein. Ja. Ihr seht es beim Wort Elohim.
Ja.
Es ist nicht kleiner, nein, es passt an sich immer in das Quadrat auch hinein. Ja.
Bei Hashamayim haben wir beides.
Haben wir beides, genau, weil am Ende ist es ein End-Mem, dann ist es beides drinnen, ja. Genau.
Obwohl es halt wieder gemeinerweise ein Strichel machen, damit es komplizierter wird.
Unter dem Mittel-M, ja, das zeigt an, dass es vokalisiert wird. Hashamayim, also das ist das A dann. Das ist das A, das heißt, das mittlere, das innere Mem wird zum A vokalisiert. Ha, das seht ihr auch da unter das Strichel. Also von rechts gelesen, es fängt an mit einem He, mit diesem He. Und ist aber darunter strichelt, das heißt vokalisiert zum A, Hascha, das andere mit dem Tropfen, also mit, ja. Das ist auch ein A, da gibt es verschiedene Zeichen fürs A, länger, kürzer. Wird aber in der Regel nicht wirklich unterschiedlich gesprochen, aber das zur Verwirrung gibt es halt noch Variationen. Also es gibt den horizontalen Strich oder es gibt den horizontalen Strich mit eigentlich einem Tropfen darunter. Also das heißt, in Wahrheit schaut es so aus. Das was darunter ist. Das ist kein senkrechter Strich in Wahrheit, sondern eigentlich ein Tropfen.
Aber schon mal sind das die zwei immer eben.
Die zwei sind die Mem, genau.
Aber ist das nicht ein bisschen anders geschrieben?
Ja, das End-Mem ist eben anders geschrieben.
Ja,
ja. Ja, es ist auch ein bisschen eckiger. Es ist ein bisschen eckiger, also meins ist nicht wirklich schön.
Es schaut wie Hufeisen aus, das eine und das andere ist ein bisschen eckiger.
Das ist eckiger, ja. Zeigen wir es eckiger.
Aber wenn man weiß, dass es dasselbe sind, dann ist es eckiger Problem.
Ja, genau. Also es ist mehr so. Es ist noch immer zu klein, aber es ist wenigstens ein bisschen eckiger.
Ja.
Das Hashamayim. Ja, also das ist das Wasser. Das steht fürs Wasser dann. Beziehungsweise allgemein überhaupt für das Stoffliche. Beziehungsweise eben auch für die alte Mondenwelt. Also die Vorgängerinkarnation unserer Erde, wenn man es so nennen will. Also auch eine der drei Mütter. So, jetzt müssen wir da ein bisschen schrauben.
Wir werden uns dann noch anschauen, die Beziehungen im Sephirotbaum. Aber vielleicht machen wir noch zwei, möchte ich noch machen. Das Nun und das Samech. Nun ist also das Ändern.
Ich glaube, wir brennen das, wenn ich das da unten weglösche, brennen wir das noch her, dass wir so ein bisschen die anderen noch im Blickfeld haben. Zumindest für heute schaffen wir das noch. Nächstes Mal müssen wir dann
unterwählen.
Unterwählen, ja. Nur hinten sind Notenlinien drauf, da ist es nicht so gut.
Ah, ja.
So, aber da geht sich schon ein bisschen was aus. Ein bisschen was können wir können. Ich weiß ja schon, warum ich kleiner bin.
Ja.
Wir haben es schon geahnt. Da bringen wir ein paar her.
So, das Nun ist recht interessant. Das N, das ist so wie eine eckige Klammer. Das ist einfach eine eckige Klammer. Nun. Ist wieder ein einfacher Konsonant, also keine Behauchung oder so gibt es dabei. Was müsste es für ein Sternzeichen sein? Waage, Skorpion, genau. Genau, da kommt.
Das Nun, was mit Nuss zu tun hat. Mit dem griechischen Nuss, Geist?
Aha. Ja, es ist eine Frage.
Aber es klingt harmlos.
Es klingt.
Andererseits in der Bedeutung wird es haben.
Wird sicher haben, also kann ich nichts dazu sagen.
Da tut sich eigentlich etwas schwer bei den Leuten, dass man irgendwas rausliest bei den Zeichen. Gell?
Ja,
also
ja.
Rauslesen tut man sich schwer.
Es ist richtig, ja.
Oder hinein in die
Präsentation. Hinein, ja, genau. Genau. Ja, lassen wir es einmal einfach stehen. Interessant ist, beim Nun gibt es auch ein End-Nun. So, das End-Kaff habe ich schon weggelöscht, gell? Ja, das End-Nun ist nämlich fast so ähnlich. Das ist jetzt sehr verwirrend. Das End-Nun. Ja, wo schreibe ich es denn hin? Nein, ich schreibe es daneben. Also ich schreibe es daneben. Das End nun schaut nämlich so aus. Das heißt, es ist ein Strich mit Unterlänge und hat oben ein kleines Hakerl. Das End kaff hat das große. Also das End kaff war wie ein Dalet mit Verlängerung nach unten. Das Nun hat die Verlängerung nach unten, aber nur ein kleines Hakerl. Oder manchmal, wenn es in einer vereinfachten Schriftform ist, ist es überhaupt nur so ein Strich mit Unterlänge, ein senkrechter. Aber es ist insofern auffällig, weil es ist immer nur am Ende des Wortes. Also zwischendurch kann es nicht vorkommen. Wenn es zwischendurch was ist, was man dafür halten möchte, dann ist es das nicht. Sondern dann kann es eben nur ein. Naja, in Kaff kann es auch nicht sein. Nein, eigentlich nicht. Also man muss genau schauen. Skorpion haben wir schon dazu geschrieben. Und dann gibt es noch das Samech.
Bei Umen kommt es vor.
Ja, schauen wir mal, wo wir es entdecken, ja. Genau. Schauen wir mal, was wo.
In der letzten Zeile.
In der letzten Zeile, genau. Genau, Uwen. Da haben wir dieses End nun.
Und das J steht jetzt wofür, bei Uwen? Das N, ne?
Also es fängt dann...
Achso, das J.
Das J. In dem Fall ist es als E, ja, vokalisiert das E eigentlich, ja. Uwen. Dabei ist interessant, dass schon da das Bet, es ist ja Bet eigentlich, es fängt an mit einem Waffen, mit dem Punkt,
drinnen, in dem Punkt drinnen heißt es, wird als U gesprochen. Also es ist ein Baff mit einem Punkt drinnen, dann wird es als U gesprochen. U, aber eben nicht U-Ben, weil dann müsste der Dagesh drin sein, der ist nicht drinnen. Das heißt Uwe, Uwe, und die zwei Punkte, die darunter sind, horizontal, die sind das E. Die sind ein wirklich gesprochenes E. Weil wir uns letzte Mal kennengelernt, zwei senkrechte Punkte untereinander ist der Schmarrlaut, wie bei Brigitte, ganz am Anfang.
Mhm. Ja, ja.
Muss man nicht merken, jetzt merkt man das alles so nach und nach, diese Punkte. Und das ist,
ja, die Punkte sind schon sehr oft beschäftigt.
Da muss man sehr oft, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Aber das ist das Interessante, nur so als Randbemerkung, wenn wir das jetzt machen bei der Menschwerdung, da kommt nämlich genau dieses, wie soll ich sagen, anstrengende Element da, dieses, sagen wir mal, sehr verstandesmäßige Element da in der Durchformung, in der Letztdurchformung hinein. Und das haben die Hebräer sehr gut und sehr klar erkannt. Das ist nämlich interessant, also es ist kein Zufall. Das ist wieder kein Zufall. Weil sie betonen besonders das, weil denkt, wie am Anfang steht, Veruach Elohim Merachefet Alpine Hamayim. Also die Verstandesseele der Elohim. Wir haben gesagt, der Ruach ist die Verstandesseele. Und das heißt, das ist ein Prinzip, das sie in den Menschen hineinschicken. Mhm. Und das ist ein Prinzip, dieses Verstandesmäßige, das aber trotzdem nicht bloß ein intellektuelles Geplänkel ist, sondern das aus dem Lebendigen herausgeholt ist, aber dann bis zum Starren verfestigt wird letztlich. Mhm. Für das haben die Hebräer einen unheimlichen Zugang. Da sind sie sehr intelligent, aber es ist nicht bloß, weil so Logiker sind, sondern sie haben einfach ein lebendiges Gespür dafür. Sie leben die Logik sozusagen. Sie können es aus dem Lebendigen immer herauskristallisieren lassen. Das ist was anderes, als wenn ich nur das Tote arrangiere und verschiebe.
Das Tote kam ja auch erst viel später.
Ja, natürlich.
Die haben sie in der Schule schon schwer, wenn sie diese Buchstaben lernen.
Ja, aber mehr als so kompliziert.
Ach so, ja, das ist
auch die Erst, haben ja auch keine Zittere.
Kein Kriterium.
Eigentlich ist es ja eine Vogelschrift, die wird das zum Arabischen oder zum Indischen oder Tibetanischen.
Ja.
Die Vogelschrift.
Das ist ganz wild, ja. Das stimmt. Ich kann es auch nicht. Nein, für uns ist es jetzt einmal mühsam.
Ja, das ist klar.
Und langsam. Ich denke einmal, wahrscheinlich sind unsere Schriftzeichen auch nicht so leicht zu lernen für den anderen.
Das ist sicher.
Aber eigentlich ist die Schrift trotzdem nur leicht im Verhältnis zum Japanischen oder Chinesischen.
Ja, richtig.
Ja, so.
Richtig.
Oder Englisch, das ist ja so.
Nein, ich denke, wir werden für das, was wir brauchen, ein bisschen reinwachsen. Also, dass wir zumindest wirklich, wenn wir es uns anschauen, dann bewusst, nicht, dass wir flüssig vielleicht lesen können, aber wenn wir es uns bewusst anschauen, dass wir die erkennen, aber dann irgendwo
weißt
einmal.
Weißt du, in der ägyptischen Zeit, also ca. 2000 sind die Hebräer eingewandert, da haben sie aber ihre Schrift noch nicht verwendet, du hast die ägyptische Schrift.
Ja.
Die hieratische Schrift.
Ja, letztlich, das Phönizische ist ja auch irgendwie im Zusammenhang aus dem Ägyptischen irgendwo. Und man hatte ja im Ägyptischen dann auch manche Bilder, die dann auch schon als Lautzeichen verwendet wurden. Und also nicht nur die symbolische Darstellung, sondern manche wurden als Lautzeichen schon verwendet und das ist dann mehr stilisiert worden von den Phöniziern, die halt auch schon so ein starkes Verstandesprinzip entwickelt haben. Das ist natürlich auch schon so ein Übergang zu dem, was dann in der griechischen Kultur rauskommt. Da wo dann wirklich so das philosophische Denken sehr klar heraustritt. Aber da bereitet sich dieses Verstandesseelenmäßige sehr stark fort. Und diese Stufe ist irgendwo drinnen bewahrt. Das ist also das Hereinkommen der Verstandesseele, bevor es eigentlich noch ganz da ist. Und dann kommt es aber noch ganz aus dem Lebendigen und ist eigentlich noch im Grunde inspiriert, führt es aber bis zum Verstandesmäßigen herunter dann.
Und wann glaubst du, wann die Schrift entstanden ist? Die eigene, also die, so grob jetzt 1000 oder?
Ja, ungefähr. Ungefähr ein bisschen früher vielleicht sogar, so die ersten Anfänge, so vielleicht so 1100, 1200, und das ist so ziemlich die Zeit von Moses.
Ja.
Das ist ziemlich die Zeit von Moses. Und das kommt, und anfänglich haben sie es dann auch noch mit der phönizischen Schrift geschrieben, aber ihre Sprache bereits, aber mit den phönizischen Zeichen, und die haben sie dann umgebildet.
Das war ja nur ein kleiner Kreis von Menschen, die diese Schrift schreiben konnten und Schriften lesen konnten.
Ja, ja, natürlich, natürlich, ja, ja.
Und auch sicher nur religiös.
Ja, 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 ja.
Das war ja ausreichend.
Das war ausreichend. Das war absolut ausreichend. Ja, also es ist am Anfang ein bisschen mühsam da reinzukommen.
Weil eigentlich die Schrift wird schon, wie du jetzt es auch einfach aufschreibst, da ist es ja ein bisschen gemalt.
Da ist es ein bisschen gemalt,
ist
ja.
Ist eigentlich schon griffig.
Es ist an sich griffig, man muss sich auch gewöhnen. Relativ, man muss sich auch gewöhnen. Und das auch locker dann zu schreiben und so ist es.
Wenn du das durchschaust, ist es schon viel komplizierter.
Ja, ja, ja.
Weil da ist es dann so gemalt.
Ja, da sind nicht sehr viele Schnörkel da.
Aber so ist es eigentlich griffig.
Ja. Ich kann das ja mal machen, dass ich hab den leider. Ja, mal schauen, dass ich einen anderen Schriftsatz finde dafür. Weil blöderweise ist es nicht mit diesen Unicode-Zeichen, da könnte man es nämlich leicht in einen Serifen- und Netzserifenschrift umsetzen. Also das ist eigentlich, Serifen sind in Differzierten. Differzierte heißen Serifen, also die haben so die Hacker. Das ist eigentlich nur die ältere Schrift, aber heute hat man eben mehr die ohne Serifen, also die K-Schnörkel, nicht die ganz nüchtern sind, aber klarer dadurch auch irgendwo. Seht ihr, ich hab's da immer jetzt immer bei der Vorbereitung immer beide Varianten, eine Serifen-Variante und eine Nicht-Serifen. Ja. Also die mit Serifen ist immer so ein bisschen kunstvoller. Und die ohne Serifen ist ganz nicht, das ist ja, im Prinzip ein
Haken. Ja, da sieht man es halt auch deutlich.
Ja, so ja, ja.
Eben so gemalt ist. Und das ist eigentlich für uns einfacher aufzunehmen auf der Tafel, das ist schlichter irgendwie.
Es ist schlichter, ja. Es ist schlichter. Und es gibt alle möglichen Mischformen daran. Das ist auch bei dem Samech, was jetzt kommt, Samech, also eine S-Form, die eine Form des S, das ist im Prinzip ist oft überhaupt nur ein Kreis, oder es ist ein Kreis mit so ein bisschen einem Hackerl drauf.
Aber das Hackerl kommt oft vor.
Das kommt oft vor, so ein Hackerl haben so gern da. Also da, schau, da hat man es entweder so, da ist das kleine Hackerl drauf,
ja.
Oder es ist einfach wirklich nur ein Kreis.
Mhm. Ich glaube, das Hackerl, das könnte was zu tun haben, dass da eben was reinkommt, was geistiges Angriffspunkt
da ist. Ja, 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 ja. Das
ist ein
Ein
Hacken.
Genau. Würde ich auch so in die.
Weil bei einem O oder beim Kreis kommt, kann ja nichts reinkommen mehr.
Das ist in sich abgeschlossen. Ja.
Wie beim Kürbis irgendwo, wo du reinkommst.
Das Samech ist wieder natürlich ein einfaches, weil da kann ich nichts brauchen, wäre dann Schütze. Ist also das nächste Zeichen, wäre dann Schütze, in dem Fall passt zum S sogar zumindest. Samech wird genauso wie das Sinn ausgesprochen, zu dem wir dann später noch kommen. Also es ist interessant, dass sie oftmals für im Grunde einen und denselben Laut zwei Zeichen haben. Die sich aber von der Aussprache zumindest heute praktisch nicht mehr unterscheiden. Zahlenwerte beim Mem, was wird es beim Mem sein? Na, da ist es 40. Das Nun ist 50. Sammich 60. Damit sind wir jetzt bereits beim 15. Buchstaben.
69 wäre dann also dieses Summit und das Tate.
Bitte?
Miteinander. 69, die Zahl 69.
Mhm. Mhm. Ja, 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 genau. Genau. Genau, also so kann man dann
variieren.
Variieren. Und man kann natürlich jedes Wort auch dann, das haben wir ja dann oft, also dass das auch gedeutet wird als Zahl, eben einfach das Wort, und so als mystische Bedeutung irgendwo.
Also, das liegt dann eben teilweise auch noch drinnen, dass man das als Bild nimmt, dass man sagt, also der Zahlenwert bedeutet dann eben auch noch etwas, indem ich das Wort jetzt nicht als Buchstabe lese, sondern indem ich das Wort nach den Zahlenwerten lese, nehmen wir die berühmte 666 und so weiter, dann kriegt es noch eine andere Bedeutung. Also hat man noch ein anderes Ausdrucksmittel, sagen wir so. Das ist aber nicht ungewöhnlich, weil die Buchstaben als Zahlenzeichen zu verwenden war allgemein üblich. Das haben die Phönizier auch so gehabt, das haben die Griechen noch gehabt. Also im Altgriechischen sind es auch noch die Buchstaben einfach durchnummeriert und dienen als Zahlenzeichen. Das ist ja dann erst durch die Araber hereinkommen. Wir sagen ja die arabischen Ziffern.
Ja, ja, ja.
Also Chiffres, das Ziffre Sephirot. Sephirot, Sephira ist ja das Interessante, das heißt Zeichen, das heißt Ziffer, also Zahl, alles das. Also es hat sowohl die Laut- als die Zahlbedeutung. Und das hängt damit zusammen, dass es, wenn man es jetzt von der ätherischen Seite her betrachtet, eben immer dieser Übergang ist zwischen Wort, Äther, Klang, Äther, oder das Zusammenspiel beider, der beiden höheren Ätherarten. Immer Wärme, Äther, Licht, Äther, Klang, Äther, Wort, Äther oder Lebensäther auch genannt. Und gerade diese beiden, der Lebensäther und der Klang-Äther, das sind die ja unserer willkürlichen Tätigkeit zunächst einmal entzogen sind. Das sind die sogenannten Kräfte des Baums des Lebens, auch die damit zusammenhängen, die es also wieder zu gewinnen gilt, irgendwann. Und die leben da auch versteckt drinnen. Also es hat was mit dem Baum des Lebens auch zu tun, das ganze Alphabet. Und eben diese Kombination aus Laut, also als Artikulation und Zahl.
Der Saturn und die Sonne, das wäre dann der Wärme- und der Lichtäther. Was würde dem entsprechen? Das wäre dann nicht drinnen jetzt.
Das wäre jetzt zumindest so unmittelbar dann nicht.
Der Baum der Erkenntnis.
Baum der Erkenntnis meinst du?
Der ist ja auch irgendwo drin, wenn Sephirot, oder was? Irgendwo gibt es auch ein Baum der Erkenntnis. Oder was anderes haben wir, glaube ich, schon mitgekommen.
Ja. Es hat auch. Eigentlich ist der Sephirot-Baum, also ist die
beides.
Verschlungenes beides.
Beides.
Beides. Es ist mehr da, in dem Fall die linke Seite ist mehr der Baum der Erkenntnis und der rechte ist der Baum des Lebens. Mhm. Und aus dem Zusammenwirken entsteht das Eigentliche, diese Mitte. Mhm.
Das sind die zwei Säulen.
Das sind die zwei Säulen, Jachim und Boas. Also die rechte ist Jachin, die linke ist Boas. Boas ist immer mit dem B drinnen, ist die mehr schon ins Äußere geht, also Hülle. Und Jachin, J, wo das J, das Ich drinnen ist, ist mehr die geistige Seite. Und die Mitte ist der Ausgleich, die wird dann später genannt auch die Säule der Milde. Also das heißt, die vermittelt. Das heißt, es ist so eine dritte unsichtbare Säule im Grunde, zunächst einmal, die sich herausbildet, als Ergebnis.
Also die rechte ist dann die Säule der...
Der rechte, das Jachin, das wäre der Baum des Lebens.
Der Baum des Lebens, genau, der nicht entzogen ist.
Der nicht entzogen... Naja, jein. ich meine, den Zugang dazu müssen wir uns eigentlich erst wieder so langsam
machen. Ja, ich meine, der beschützt dich
vor dem
Ja, genau. Weil der ist ja schon angeknabbert.
Der ist angeknabbert,
ganz der genau. Ist der Menschen versagt, da können
genau.
wir dazu
genau.
Zugreifen durch die Genforschung.
Ja, genau. Das ist der angeknabberte.
Ja, aber eigentlich so abstrakte Schema, mir gefällt das schon gut. Irgendwie.
Oh ja, wenn man es dann so als Leitfaden, als Landkarte sozusagen nimmt, dann wird es interessant. Nur wenn man es so ohne den Hintergrund des Erlebens oder Ahnens zu haben, dann wird es sehr abstrakt. Aber das ist die große Kunst der Hebräer, das wirklich bis so in abstrakte Schema da hineinführen zu können. Und wer es lesen kann, kann damit wunderbar was anfangen und hat eine sehr klare Orientierung drinnen, die so fern ist jeder schwärmerischen Mystik oder irgend sowas, sondern die wirklich ein sehr klarer Leitfaden
ist. Aber was noch nicht ganz klar ist, die Säulen, die sieht man ja immer auch abgebildet im Salomonischen Tempel und überall. Aber was ist die Mitte dann eigentlich?
Naja, die Mitte, da geht es eigentlich in Wahrheit ins Allerheiligste hinein.
Ja,
im Grunde ja. Das ist der
also was sind dann vorne praktisch ist beim Kultus?
In der Kirche. In einer gewissen Weise. Also, und es weist auch letztlich auf das christliche Prinzip, dass das jetzt zum Ausgleich bringt und beide Kräfte miteinander verbindet. Der eben auch nicht den Baum der Erkenntnis verwirft einfach, sondern es zu was Neuem integriert beide Seiten. Und dafür steht die Mitte, wo es also wirklich vom Keter, von der Krone, aus der geistigen Quelle herunterkommt, durch Schönheit. Schönheit der Seele heißt das Tiferet eigentlich in Wahrheit. Tiferet in der Mitte, das ist das Zentrum. Tiferet heißt Schönheit und heißt eigentlich seelische Schönheit, weil das ist das Zentrum auch der Seelenwelt als solches. Wir haben auch davon gesprochen, dass dieser Sephirot-Baum die verschiedenen Weltebenen widerspiegelt. Also geistige Welt, die obere Triade, die oberen drei. Keta, Bina und Chochma. Also oben.
Ja.
Das obere Dreieck sozusagen.
Wenn man dazu geschrieben
hat, also 1, 2, 3. Das ist die Vachan oder die geistige Welt einmal so insgesamt. Dann gibt es da einen ersten Schleier sogar, also der das trennt von der Seelenwelt, die besteht also aus Geburah, Chesed und Tiferet. Tiferet, das Ausgleichende, Schönheit der Seele, das sind eigentlich das ist das Herz der Seelenwelt, aber zugleich das Herz des ganzen Sephirot-Baums.
Was ist denn die Shechina? Das steht da nicht drin, aber das im Hebräischen immer. Die Shechina hat das mit dem weiblichen Prinzip zu tun.
Ja, das hat auch was zu tun mit der Einwohnung, aber
ja.
Das Göttliche,
ja,
das
ist ja was Weibliches.
Ja, das ist empfänglich sein.
Das ist öfters gewesen,
Shechina. Ja, richtig, ja.
Das ist was Weibliches.
Ja.
Ich kann nicht auffallen, dass das irgendwas mit Weibliches und nicht im äußeren Sinne.
Nicht im äußeren
nicht
Sinne.
Nicht im seelischen Sinne, sondern in einem anderen Sinne irgendwie.
Also naja, ja, also für, ja, wenn wir unten in Malchut stehen, also unten im Reich, das heißt auf Erden stehen, Malchut ist eigentlich das Erdenreich, die Erdenwelt, also da, wo wir unten stehen, und dort findet das statt, wenn wir dort empfänglich sind für das Geistige, ja. Uns dort befruchten lassen für das Geistige.
Das wird sein, ja.
Dort, da, auf das trifft es zu.
Ja.
Ja, also da haben wir jetzt diese mittlere Triade im Geburah, Chesed, Tiferet, Seelenwelt. Dann gibt es wieder einen Schleier. Und das ist das, was ich gesagt habe mit dem Allerheiligsten und Tempelform und so weiter. Man kann es von verschiedenen Seiten betrachten. Es gibt Kabbalisten, die dann sagen, da gibt es jetzt wieder einen Schleier unterhalb von Tiferet, einen Vorhang, und der entspricht dem eigentlichen Tempelvorhang. Das heißt, Seelenwelt und Geisteswelt ist innerhalb des Allerheiligsten. Und das andere ist das Äußere. Nämlich unterhalb von Tiferet beginnt zunächst einmal die Ätherwelt, Netzach, Hod und Jesod, wieder diese Dreiheit. Das ist, entspricht der Ätherwelt, Jezira. Wir haben uns beschäftigt einmal mit dem Sefer Jezira als dem ältesten überlieferten kabbalistischen Werk, wo auch erstmals die Sefirot angedeutet werden und herauskommen. Und das geschildert ist aber sehr stark aus der Perspektive der Ätherwelt eben. Da heißt Sefer Jezira. Also Jezira ist in Wahrheit die Lebenswelt oder Ätherwelt. Und dazu gehören also die Sefira 7, 8 und 9, Netzach, Hod und Jesod. Und dann als letztes, wenn das schöpferische Prinzip wirklich bis ins Materielle hineinfährt, durchformt wird vom Kopf. So, jetzt sind die Buchstaben. Schaut auf die Buchstaben unter. Kopf hat was sehr stark Formendes. Entspricht zwar unserem Kwe, wird aber sehr als K gesprochen, hat was sehr stark Formendes. Formende Kraft bis ins Physische hinein. Shin, ja. Der Geist, der ins Stoffliche schießt. Und Tao,
ja.
Das Einschlag des Geistes unten. Das sind die drei sind eigentlich die das dann bis zur Verfestigung bringen. Bis wirklich ins irdisch-materiell-kristalline Element sozusagen hinuntertragen. Und dann stehen wir unten in Malchut, dem Reich
unserer Erde. Wie schreibt das Kof?
Kof.
Kof.
Kof, ja. Kof.
Ja, Kof, Kof mit Kof.
Ja, mit Q geschrieben. Haben wir noch nicht.
Ach so.
Haben wir noch nicht. Das ist der drittvorletzte.
Aber auch mit das K. Ne?
Und es wird als K, es wird deutlich als K gesprochen. Ja. Kof.
Ich habe auch gedacht,
wo also Kaff und Kof. Kaff und Kof. Das Kof ist eigentlich nur die Steigerung sogar sozusagen. Das heißt, wir haben so gewisse Metamorphosen manchmal. Ja, und das ist vermutlich auch, hängt das irgendwie zusammen damit, weil manche Buchstaben, aber wie, das habe ich noch nicht durchschaut, aber ich könnte mir denken, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass es manche Lautwerte, dass es da mehrere Buchstaben dafür gibt, obwohl man sie mehr oder minder gleich ausspricht, ne? Für Samech und Shin, und eigentlich haben wir da das Sain, ist auch so was S-artiges. Also da haben wir verschiedene Stufen sogar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas zu tun hat, dass das zwar verwandte Kräfte sind, aber ein Unterschied ist, ob das in der Seelenwelt wirkt, ob das in der Ätherwelt wirkt oder ob das gestaltet bis in die Erdenwelt hineingeht. Das könnte Ansatz sein, das müsste man näher untersuchen. Also dazu habe ich bis jetzt nichts gefunden, es ist mir nur so jetzt einmal die Idee gekommen, dass das eventuell was damit zu tun haben könnte.
Also Kopf, das ist dann die eigentlich eher das, die Sonne, das Wärmende, das eine der Geist, das andere das Wärmende und dann bis zum Endergebnis.
Und Tau, also das Tau, das in der Mitte immer runterkommt, das kommt wirklich ganz aus dem Herz herunter. Also da ist es Shin zum Beispiel ist interessant, dass es auf der Seite der Boassäule ist, das heißt, dass da mehr verstandesmäßig aus dem Baum der Erkenntnisseite heraus. Und das unterstreicht so ein bisschen das Alemannische, was Steiner sagt, im S schießt das der Geist ins Alemannische, oder ist der eigentlich Alemannische Laut.
Das andere, das Kopf, ist die Liebe.
Ja. Ja.
Nein, es ist der Baum.
Also da ist es der Baum des Lebens auf jeden Fall. Also da ist es der Baum des
Lebens.
Kopf kommt aus der Seite des Baums des Lebens.
Das kann schon sein. Liebe, ja.
Ja, durchaus. Und das Tau oder Tau vereinigt beide Seiten.
Genau, ja. Das kann gut sein.
Also da gibt es zweifellos noch sehr, sehr viel zu entdecken drinnen.
Doch, bestimmt. Ich glaube, wenn man so einen Baum bei Intus hat, also wenn man jetzt innerlich hat, bis im Ätherleib eingreifen,
ja,
um wieder zu sprechen.
Ja, ganz genau.
Ich glaube, das ist genau. Eine Geschichte, wenn der mal geschluckt ist. Ist
genau. Naja, ein bisschen arbeitet man ja da. Ich meine, schauen wir eher mal, wo unsere heute gelernten Buchstaben auftauchen. Das Kaf, dieses Formende, das irgendwie mit dem Kopf ähnlich ist, weil es gleich gesprochen wird zumindest, steht auch auf der rechten Seite. Und zwar zwischen Chesed und Netzach.
Ja, auf 21.
Auf 21. Da drüben.
Auf der.
Das Kaf. Das ist diese formende Kraft.
Baum des Lebens.
Aus dem Baum des Lebens. Vielleicht rundet auch das irgendwo das weil es ist eine lebendige Formbildung. Ja. Vielleicht hat es damit was zu tun.
Ja. Verändert sich dann zum Kopf.
Verändert sich dann zum Kopf, ja. Und dann hatten wir das Lamet.
Das Lamet
ist 22, da sind wir auf einer anderen Ebene. Ist interessant, weil das Kaf führt, also das von Chesed nach Netzach führt, das führt eigentlich von der Seelenwelt bereits heraus in die Ätherwelt hinunter. Netzach gehört bereits zur Ätherwelt. Da. Mhm. Das gehört bereits, weil diese drei sind Ätherwelt schon. Mhm. Also das heißt, das führt innerhalb des Baums des Lebens von der Seelenwelt diese Kräfte herunter in die Ätherwelt. Und beim Lamet ist es aber jetzt was anderes. Da ist es das ist auf der linken Seite von Geburah, Stärke, Nummer 5. Geburah führt das Lamet zu Tiferet, zur Schönheit. Das heißt, das ist aber eine Bewegung innerhalb der Seelenwelt, weil diese drei da sind die Seelenwelt. Die drei, dieses Dreieck. Das ist die Seelenwelt. Was das weiter bedeutet, ist eine andere Frage. Also spekulieren wir nicht, nehmen wir es an. Wir können nur mal versuchen zu beschreiben, wo die Unterschiede sind. Mem das Mem führt jetzt auf der anderen Seite von Geburah nach Hod, Nummer 23, auf der Seite des Baums der Erkenntnis, führt sie hinunter, auch von der, ist also das baut auch zum Kaf in dem Sinn. Und auf der anderen Seite von Geburah nach Gott hinunter, genau. Also auch wieder von der Seelenwelt hinunter in die Ätherwelt, aber auf der Seite des Baums der Erkenntnis.
Und das ist das Gott?
Das Mem. Das Mem, genau. Das Mem.
Das geschlossene Mem.
Das geschlossene Mem oder warum es da geschlossen ist, ja, wenn es ein einzelner Buchstabe ist, ist es. Ich sage einmal, ich muss da nicht notwendigerweise geschlossen stehen, aber das ist halt in der Darstellung so. Aber Lehm also führt da hinunter. Und dazu muss man wissen, dass diese Pfade auch, also sowohl die 10 Sephirot als auch die 22 verbindenden Pfade, weil es sind ja 22, genau die den 22 Buchstaben entsprechen. Insgesamt also 32 heißen die 32 Pfade der Weisheit und stehen für verschiedene Formen der schaffenden Intelligenz. Man könnte sagen der kosmischen Intelligenz. Und von der haben wir ja schon öfter gesprochen, davon, dass zum Beispiel der Erzengel Michael wird von Steiner oft so tituliert als der Verwalter der kosmischen Intelligenz, der das also irgendwie regelt und ordnet in seinem Zusammenspiel. Und das heißt, aber auf der anderen Seite dieser dieser Sephirot-Baum mit den Verbindungslinien soll auch darstellen, diese verschiedenen Stufen und verschiedenen Variationen, verschiedenen Formen dieser kosmischen Intelligenz und stellt das Zusammenspiel dieser verschiedenen Formen dar. Das heißt, jede Sephira und jeder Verbindungspfad stellt eine bestimmte Form der Intelligenz dar. Ich habe ein paar Übersetzungen davon gefunden, mit denen man aber, also ich zumindest einmal noch nicht sehr viel anfangen kann. Weil da heißt es zum Beispiel beim Nun wird genannt die schöpferische Intelligenz. Gut. Samech wird genannt die Intelligenz der Prüfung. Das ist jetzt die Frage, wie geschickt diese Übersetzungen sind. Ich habe das Gefühl, dass das kann man mal vergessen.
Ja.
Aber was man mal so als Hinweis nehmen kann, ist, es stellt verschiedene Stufen, verschiedene Entwicklungsstufen, verschiedene Metamorphosen der kosmischen Intelligenz dar. Und kosmische Intelligenz heißt aber, das sagt Steiner ja sehr deutlich, was ist kosmische Intelligenz? Das ist das, was geistige Wesenheiten miteinander tun. Das heißt, die Ordnung, die sie dabei erzeugen, das ist die kosmische Intelligenz. Das heißt, ihr Zusammenspiel ordnet sich. Man könnte sagen, es ist die soziale Ordnung der Hierarchie untereinander und miteinander.
Und dann
Genau. Das kommt ja da immer wieder durch, dass da drinnen ist. Also da liegt dann noch sehr viel drin.
Also allein wenn man die deutsche Übersetzung jetzt also so wie es hier steht, nimmt Verstand, Weisheit, Stärke, Gnade,
ja.
Schönheit, Beständigkeit, Majestät, Fundament, ja, das ist eigentlich alles intelligent.
Ja, natürlich, richtig. Das heißt, diese 10 Sephirot sind auch einmal das Kerngerüst, das sind die Hauptstützpunkte des Ganzen und dann verfeinert sich das eben durchs Wechselspiel, durch diese verbindenden Pfade. Weil diese verbindenden Pfade haben sicher dann was damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel Stärke und Schönheit, wenn ich das jetzt herausgreife, also von Geburra 5 noch tiefere 6, dass diese zwei Prinzipien und die Wesenheiten, die dahinter stecken, dass die in irgendein Wechselspiel kommen. Und dass das insbesondere dadurch ausgedrückt wird. Weil man könnte jetzt natürlich auch was Nächstes als Bild für etwas Nächstes nehmen. Man kann es nehmen einmal für die Hierarchien, nämlich die 10 Sephirot würden, na was entsprechen, wir haben 10 Hierarchien eigentlich, also die 9 Engelhierarchien und der Mensch, Malchut, unten als die werdende 10. Hierarchie. Und wenn man dann systematisch aufgeht, kommt man bis Keter hinauf, bis zu den Seraphim hinauf.
Dann zum Einsof.
Und dann zum Einsof, das heißt, dort werden wir dann in der Trinität drinnen, weil das haben wir auch schon besprochen, das Einsof oder das Ein, das gliedert sich eigentlich Einsof Aur, also das nicht begrenzte Licht, das ist also im Prinzip ein Bild für die Trinität in Wahrheit.
Ja, auch das Wort Krone, ja, sagt es.
Genau.
Auch schon, ja.
Genau.
Drei Zacken.
Genau. Ja, sicher. Und in dem Sinn sind die als Wesenheiten genommen, ja jetzt auch die Seraphim, die Krone der Schöpfung, weil es sind die ersten Wesenheiten, die halt aus der Trinität hervorgehen. Die obersten. Und andererseits auch so eine Darstellung gibt's, wo man wieder zuordnen kann, auf eine andere Weise als jetzt bei den Buchstaben, die Planetensphären, die Tierkreissphäre und den Kristallhimmel. Wenn man das nimmt, also 7 Planetensphären, 7, 8 Tierkreis, 9 oben Krone der Kristallhimmel und 10 unten Malchut des Reich, das ist dann die Erdenwelt. Also Erdenwelt, 7 Planeten, Tierkreis und Kristallhimmel. Ich kann euch das etwas da dazu geschrieben. Weil das Man braucht nur Folgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hat man genau die Reihenfolge. Das wird oft auch als der sogenannte Schöpfungsblitz bezeichnet. Also, das geht, fängt von 1 an, das würde Keter würde dann dem Kristallnimmel entsprechen. Oder dem Primo Mobile, wie es der Aristoteles genannt hat. Die Feste, von der am ersten Schöpfung, also dann am zweiten Schöpfungstag die Rede ist. Dann kommt mit 2 Chochma, die Sphäre der Weisheit, das ist der Durchreisebereich. Und dann geht's
weiter. Sind dann, müssten nicht 12 Wesen dann sein bei Chochma, oder?
Müssten dann 12, genau.
Mit Verstand, warum?
Verstand, da fängt die Saturnsphäre an.
Verstand, ja.
Von dort geht's weiter nach Chesed, Nummer 4.
Chesed.
Jupitersphäre. Die Sphäre der Gnade in dem Fall. Gnade. Weiter noch 5 über Mars, Sphäre, Gedulda, Stärke.
5. Sehr rüben, ja.
Ah, nicht Gedulda, plötzlich, Gebura. Ich war da drüben noch bei dem Käse, da haben wir gesagt, das wird oft Gedulda genannt. Ja, also Gebura, ja. Stärke ist Nummer 5, Mars. Dann geht es weiter und das ist wunderschön, Tiferet ist die Sonne. Die Schönheit und die Sonne und das Herz des Ganzen, das ist die Sonne. Das ist, ist sehr schön und sehr stimmig. Von dort geht es weiter 7 zur Venus-Sphäre, Netzach. Und da ist spontan da drüben
Majestät.
Majestät, Hod. Entspricht der Merkur-Sphäre. So, 8. Dann geht es 9, Jesod, Fundament, Nummer 9, das ist die Mondensphäre. Das hat schon was sehr Verfestigendes drin, ja, das ist schon sehr erdennah. Und dann eben Malchut, das Reich, das ist die Erdenwelt. Also entweder mit dem Kreuzl drauf oder drinnen.
Also ja, die Mondensphäre bis zur Erdenwelt reinreicht, ne?
Ja.
Da gibt es aber keine Grenze überhaupt, generell hat mit dem nichts zu tun.
Nein.
Gibt es keine Grenze. Sondern es wird verdünnt, sich die Mondensphäre immer mehr bis zur Erdoberfläche, geht kurz drüber bis zur Wurzel und dann ist raus.
Genau.
Und da gibt es keine Fenster in
die... Richtig. Das sind fließende Übergänge. Ja, also das heißt, man kann das wirklich als ein sehr umfangreiches Schema verwenden. Und das ist der Wert davon. Und wenn man sich dessen bewusst ist, was man damit verbindet, welche Zusammenhänge, auf welche Zusammenhänge man damit hinweisen will, dann kann man es auch richtig lesen. Dann ist es auch keine Spintisiererei, sondern einfach, es ist eine Orientierungshilfe, um sich wieder zu erinnern, wo komme ich dorthin, was hängt denn da zusammen, nichts anderes.
Ich meine, in den früheren Konventen und Schulen und so weiter, also in diesen ganzen Ausbildungszentren, im Mysterium und so weiter, da war ja das sicher, war ja genau das in verschiedenen Sprachen, aber genau das Grundprinzip.
Ja,
es geht immer um dasselbe.
Ja, richtig.
Es gibt nur eine Weisheit, eine Urweisheit und es war immer um sowas, ist es ja immer gekreist.
Richtig.
Schwerpunkten.
Ja.
Aber das ist ja so Urweisheit.
Genau. Und dann in verschiedenen Darstellungsformen.
Ja.
Und da im Hebräischen ist es eben das ist wirklich bis zu einem recht klar verstandesmäßigen Herunterbringen, wenn man es dann einmal lesen kann sozusagen. Und dann kann man es auch nachvollziehen, dass das ein, sage ich mal, menschengemachtes Schema natürlich ist, aber ein sehr klares Schema, das ich als Wegweiser benutzen kann, als Landkarte benutzen kann. Das ist der Sinn der Übung.
Ein sehr einprägsames Bild.
Es ist ein sehr einprägsames Bild und es schaut auf den ersten Blick so abstrakt und karg aus und man kann aber sehr viele Zusammenhänge damit darstellen im Grunde. Also es ist ein Darstellungsmittel für viele Zusammenhänge und daher kann sowas auch ein sehr gutes Meditationsbild natürlich sein.
Was nämlich auffällt ist, wenn man jetzt vergleicht die indische, zum Beispiel ganze Kosmogonie oder auch das Rosenkreuzerische, da sind immer Menschen dort, da ist der Heizer dort, der verbunden wird, da wird da eingeheizt,
richtig,
und
da
fünf Schlangen und im Chinesischen diese ganzen...
Das ist sehr ausufer,
Lindwurm und so weiter. Das ist sehr schön anzuschauen, aber eigentlich die Sinne, die verstehen aber ein bisschen den Blick, um was eigentlich so geht.
Es ist die Gefahr, dass man durch die Bilderwelt so ein bisschen wegträumt. Was beim Indischen ja sehr stark ist, glaube ich, dass also noch ganz in dem Imaginativen lebt und mehr träumt drinnen als ganz wach ist. Und die Hebräer haben es aber wirklich bis ins ganz Wache.
Das ist aber ein Vorteil.
Und sicher.
Bei dem anderen, das findet man auf Anhieb interessant, aber man weiß gar nicht, worum es geht.
Sicher.
Es ist so pittoresk und so bunt.
Ja.
Und da ist es aber, je mehr man sich beschäftigt, desto klarer wird
es. Es wird beim Indischen genauso sein.
Also, ja, freilich, wenn es das recht.
Wenn jahrzehntelang mit diesen indischen Bildern
beschäftigt. Natürlich, natürlich.
Aber ich sage, diese
Bilder,
die sprechen beim Anfang gleich bei den Indischen, aber dann lenken sie ein bisschen ab.
Das hat eine sehr, sehr nüchterne Klarheit einerseits, aber das, darum ist es auch für unseren Geist, sozusagen geisteswissenschaftlichen Ansatz, aber nicht uninteressant, wenn man es wirklich bis zu einer gewissen Klarheit führen kann und gebrauchen kann. Das finde ich nicht das uninteressant.
Ist ein System, ja. Ich meine,
und ich meine, wir haben ja heute so, auch das ist vielleicht eine gewisse Verwandtschaft, wir haben heute eigentlich die Aufgabe, weil wir ja so ins verstandesmäßige Intellektuelle hineingekommen sind, fast den umgekehrten Weg zu gehen, also das wieder zu beleben, in eine Sphäre zu kommen, aus der die Hebräer das herausgeholt haben, weil die von dort noch die Inspiration eigentlich hatten, aber bereits die Fähigkeit, das bis ins Verstandesmäßige zu bringen. Und wir müssen eigentlich dieses bloß Verstandesmäßige wieder auflösen, zumindest bis zu dem lebendigen Denken. Also wir müssen so den Rückweg gehen, aber den gehen wir nur gut dann, wenn wir versuchen, mal den der Hebräer nachzuvollziehen, weil sonst fangen wir an, aus dem Verstandesmäßigen nicht was auszuspintisieren. Also wir müssen es einmal aus dem Lebendigen holen, mit Hilfe der Hebräer kristallisieren lassen und dann wieder auflösen und zurückführen und dann kommt trotzdem noch was Neues dazu.
Das Bewusstsein auf der
Ja. Weil dadurch, dass wir da durchgegangen sind, jetzt durch unsere Entwicklung, bringen wir noch ein neues Bewusstsein mit dazu, mit dem wir wieder zurückgehen. Also von dem her ist es sehr interessant.
Es erinnert mich an die von den Menschen geschaffene Netzplantechnik.
Ja.
Mit der Bauten. Das Sprechen kann man auch als Sprechen bezeichnen. Das Sprechen einzelner Bauabschnitte miteinander, welcher zuerst dran
kommt. Dann kommt,
So ähnlich.
Nein, es ist eigentlich so, zunächst einmal so ein typisch abstraktes Schema und es geht ja teilweise noch abstrakter. Man, das ist ja schon reich. Ich meine, es gibt da noch reichere Darstellungen, verzierte. Das ist aber gar nichts Ursprüngliches mehr. Also, ursprünglich, es gibt ein gerader Strich und ein paar Querstriche und dann stehen die Bezeichnungen der Sephiroth. Das heißt, ich habe den Mittelstrich in Wahrheit und dann habe ich einen ersten waagerechten Strich für Bina und Chochma. Dann habe ich einen etwas größeren waagerechten Strich für Gebura und Chesed. Im Mittelpunkt steht dann tiefere drinnen, dann habe ich wieder so einen Strich für Hot und Netzach. Und der Glanzstrichel ist dort, wo Jesod ist.
Das drei Kreuze.
Ja, genau.
Genau. Drei Kreuze.
Ich habe jetzt so eine Darstellung nicht mit, kann ich das nächste Mal mitbringen.
Aber eines ist klar, die früheren, die Schulen, also unter Anführungszeichen, diese ganzen also Kreise, die haben ja so viel sekundär Arbeit geleistet. Gell? Die haben ja das Studium bis in jedes Detail.
Ja, ja, ja.
Also da ist das, da ist am Schluss dann rausgekommen, wenn, alle, wenn jeder alles wusste und Zuschauersatzfaktor hast.
Genau.
Aber jetzt 10 Jahre lang.
Ist ja ist ein Inter- genau, richtig, ja.
Die haben ja unheimlich viel.
Genau.
Also jeden Tag 5 Stunden.
Ja, 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 ja.
Gelesen und
richtig. Richtig.
Ich finde das ja früher waren ja Religionsschulen. Das war ja das.
Richtig,
das
ja, ja. Arbeit, ne? Richtig.
Und dann kommst du mit einem abstrakten Schema.
Dann kommst du mit dem raus, ja, ja. Eben. Und das ist eben, das wäre jetzt heute in die Hand gekriegt, ja. Den Hintergrund nicht hat, ja, dann ist es völlig ja, unverständlich ja, in Wahrheit. Dann kann man im Grunde einen Blödsinn spekulieren ja, darüber.
Ja, diese Ansatzpunkte, von denen du ausgehst, das finde ich schon toll, ja. Von der Sprache her ja, zu den Zeichen ja. Und dann von den Zeichen zu den Zusammenhängen. Hängen, das ist ja. Und gleichzeitig bildhaft.
Ja, ja, es ist ein Hilfswerkzeug sozusagen, was dadurch entstehen kann. Dann
wieder durch unseren genau. Eindimensionalen Verstand.
Und das Schöne ist, denke ich mal, indem wir es so machen, das ist ja jetzt auch nicht aus einem Birkel geholt irgendein vorgegeben. Sicher, das Schema ist vorgegeben, aber wie wir damit umgehen, wie wir es lesen und wie wir es als Landkarte benutzen, das erarbeiten wir uns. Das, eine andere Gruppe würde sich das vielleicht anders erarbeiten und hätte auch recht damit, wenn es ihnen hilft, zum Erleben hinzukommen, dann passt es. Also, es ist ein sehr bewegliches Schema in Wahrheit, obwohl es so starr und abstrakt ausschaut. Aber wenn man ein bisschen versucht umzugehen damit, dann kann es sehr beweglich sein und ein Hilfsmittel, um die Dinge sehr kurz, sehr knapp auszudrücken und als diese Fingerzeige zu nehmen, die man aber nicht mit dem Mond verwechseln soll, auf den der Finger hinweist.
Ja, ja, ja. Genau. Da fällt mir auf, da kommt auch ein Ein vor, der 26.
Ein Auge.
Ja, 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 das Ein, das, ja, ja, das ist auch ein eigener Buchstabe. Das ist so ein ähnlicher Stimmansatzlaut fast wie das Aleph. Das ist auch, wird kaum so richtig gesprochen, sondern entweder wird es vokalisiert, dann wird es als Vokalzeichen verwendet, oder es ist ein Stimmansatz, der praktisch gleich ist wie das Aleph. Mhm. Auch da ist wieder so ein Zeichen da, das eine sehr ähnliche Funktion zumindest hat. Aleph und Ein.
Ist es das Ein Sof?
Nein, ich glaube, das Ein Sof wird nämlich mit Aleph geschrieben.
Also, ja.
Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Interessant jetzt, wie es geschrieben hat, das Ein Sof.
Mhm.
Das wäre jetzt interessant.
Na, das können wir nachschauen.
Das findet man.
Spannen wir einen Ariman ein. Er kommt uns jetzt auch nicht aus.
Der Ariman hat sich schon gedacht, er ist ruhig. Und
ja, nix da.
Nix da jetzt. Und noch dazu mit so geistigem Sagen. Das hat jetzt, er gar nicht
gehört. Das mache ich gar nicht, nein.
Und woher kommen diese Zahlenwerte? Das habe ich nicht richtig verstanden. Das 11 zum Beispiel beim Aleph.
Na, es wird einfach weiter. Also die ersten 10 sind die Sephiroth selber, also die 10 Kreise von Keter mit 1 beginnend und dann geht es bei Aleph mit 11 und so weiter. Das hat wieder mit den Zahlenwerten da nichts zu tun. Das ist wieder die Zählung dieser 32 Pfade der Weise. 10 Sephiroth plus 22 Buchstaben.
Pfade der Weisheit.
Pfade der Weisheit.
Aber das heißt, dieser Zahl, die man auch irgendwo. Die liegt mir im Kopf.
Na, die Buchstaben wieder, ne? Wir haben gleichzeitig aber 32.
22.
Nein, 22. Ah, 22 plus eben die 10 Sephiroth.
Pfade der Weisheit heißt es.
Pfade der Weisheit.
Aber 32 haben wir auch irgendwo. Also ist nicht, wo. Nicht da, aber irgendwo ist das.
So, schauen wir mal. Ein. Ja, ja, ich habe es eben auch in Hebräisch. So, nein, es wird mit Aleph geschrieben, wie ich es vermutet habe. Aleph, J, Und nun, also dieses End nun, das ist da in dem Fall.
Aleph J.
Genau, Aleph J.
Und von wo kennst du das? Also ich frage mich, ich muss ja nicht
da. Ich habe es aus verschiedenen Büchern zusammengelegt und also, verglichen und habe es jetzt in mein anderer Wikia drinnen.
Also
Aleph, J und nun, das End nun, mhm. Ein. Und Sof ist Samech, Awaf, das Stöcherl ist, mhm. Ist Awaf.
Ja, ja.
Und das P ja. Kennen wir noch nicht, das haben wir noch nicht gemacht. Das P. Deswegen ist ein bisschen mehr verkehrt, das P ausschaut.
Da,
genau, ganz links jetzt.
Und da kann man auch nachschauen in der Anthropologie.
In der Anthropologie kann man nachschauen.
Oder war das Anthropologie und dann kommt es, ne?
Ja, es ist auf meiner Anthroposophie-Seite.
Ja, ja.
Da findest du das eh gerne. Jetzt wird das Anthroposophie nicht.
Ja, wenn man mal schauen will.
Oben,
ja,
ja. Wenn man schauen will.
Ich habe noch nie geschaut, aber vielleicht hin und wieder ist es voll.
Wenn ja, es ist einfach so wenn man was nachschlagen will oder was, dann ist natürlich lange nicht vollständig.
Aber ich habe das schon gesehen, das ist schon ein sehr großer Aufwand, mit dem großen Aufwand entstanden, das habe ich schon gesehen.
Es ist an sich sicher ja, aber es ist ein Nebenprodukt der Vorträge, sage ich.
Ja, aber trotzdem ist es zu machen.